Hallo, schön, dass du heute da bist in meinem Podcast und ich habe die ganz wundervolle Johanna zu Besuch heute, eine Namensvetterin, wie nennt man das? Ich weiß es nicht. Also jedenfalls, ja, wir fühlen uns allein durch den Namen verbunden, Punkt. Und ich würde dich jetzt einmal bitten, dass du dich mit ein paar Sätzen vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Und ja, dann können wir ins Gespräch starten.
Oh, ich finde das so schön, hier zu sein. Ja, ich bin Johanna Beroth und bin Pferdeosteopathin und arbeite mittlerweile mit körperorientierter Anteilearbeit eher mit den Menschen. Also die Pferdeosteopathie durfte so ein bisschen in den Hintergrund treten und ganz ursprünglich komme ich aus ganz anderen beruflichen Gefilden, mit Bürokauffrau angefangen, dann später Maschinenbauingenieurin und so war mein Weg alles andere als geradlinig und ja, irgendwie bin ich dann auch auf meinem eigenen Heilungsweg gelandet und habe unterschiedliche Energiearbeitsformen erlernt und ja, freue mich, dass es jetzt wirklich seit ungefähr einem halben Jahr so ist, dass es sich rund anfühlt mit all den Dingen, die ich gelernt habe, für Mensch und Tier da zu sein.
Ja.
Und jetzt freue ich mich ganz dolle mit dir, Johanna.
Ja, so schön. So schön, dass du da bist. Und ich bin nach wie vor ein bisschen aufgeregt in diesen Gesprächen.
Yes.
Ja, weil hier ist ja nichts geplant, nichts geskriptet. Wir haben nur ganz grob mal hingefühlt, was ein Thema sein kann. Und ja, ich bin jetzt so am Hinfühlen, wie wir da reinstarten. Ich glaube, wir haben ja zusammen gemerkt, dass das, was ich gezeigt hat als Thema, als wir mit dieser Frage gesessen haben, was heute dran ist, kam ja irgendwie dieses Thema auf, ja, was wir unter geerdeter Spiritualität verstehen, beziehungsweise wie wir diese Blendung oder dieses Abheben, was es ja auch in der spirituellen Szene gibt, was wir damit, also wie wir das wahrnehmen. Und dass das in irgendeiner Form heute Raum bekommen darf. Ein nicht so einfaches Thema.
Und mit all den Irrungen und Wirrungen.
Ja, also, eigentlich wirklich.
Auch so von meinem eigenen Weg, dass ich auch ganz zu Anfang die Spiritualität nicht unbedingt geerdet wahrgenommen habe, sondern ich hatte wirklich Freude daran, die zu nutzen, um weniger mit meinem Körper verbunden zu sein.
Ja.
Also ich habe mich selber, bin auch in die Irre gelaufen teilweise und deswegen fällt mir das so, also ich kann das so nachvollziehen, wie Menschen dort eine Orientierung suchen in der Spiritualität,
ja,
in höheren Ebenen und so.
Hast du da für dich denn auch irgendwie mit spirituellen Lehrern oder so Erfahrungen gemacht, wo du dann vielleicht was von teilen magst, wo irgendwie ja andere Menschen sich vielleicht drin wiederfinden können? Weil, also ich erlebe zumindest immer wieder, ich hatte jetzt letztens erst ein Kennenlerngespräch, wo es auch ein Thema war, dass die Person ja schon auch sehr, ja, einen gewissen Widerstand gegen das Spirituelle hat. Also sie hat sich jetzt dafür geöffnet, mit mir zu arbeiten, aber grundsätzlich hat sie das so geteilt. Und von dem, was sie geteilt hat, warum das so ist, fühle ich halt, dass genau das dahinter steckt, worüber wir heute reden möchten. Und deswegen, ich glaube, es ist total wichtig, dass die Menschen, die irgendwie Widerstand gegen diese Spiritualität haben, dass die vielleicht irgendwie mit abgeholt werden und erkennen, okay, ja, mein Widerstand ist vielleicht wirklich auch gut. So.
Ja, vor allem, ich habe auch in den letzten Monaten so für mich erkannt oder so ein Bedürfnis, dass ich weiter weg von der spirituellen Bubble, nenne ich es jetzt einfach mal, gehen möchte und mehr in die Psychologie, also in das, was greifbar ist, was messbar ist, also wieder so ein bisschen zur Bodenständigkeit zurück. weil ich auch Erfahrungen gemacht, also nee, selber habe ich keine Erfahrung gemacht in der Spiritualität. Also ich hatte wirklich tolle Lehrer auf meinem Weg. Und ich habe mir unbewusst auch wirklich immer Lehrer ausgewählt, die ganz viel Bodenhaftung hatten, auch durch ihre eigenen Wege, eigenen Erfahrungen, was mir wirklich so, wo es querschießt bei mir ist, wenn es manipulativ ausgenutzt wird in der spirituellen Szene. Also mir kommen da direkt irgendwie so High-Price-Coachings, weil ich da natürlich jetzt meine persönlichen Erfahrungen gemacht habe. Es war so im Bereich vom High-Performance-Leadership, was eben auch so ein bisschen in diese spirituelle Ebene geht, mit Persönlichkeitsentwicklung und wie dort Menschen echt so eingewickelt werden, wo wirklich ganz viele Blendgranaten gezündet werden und ganz viel Verblendung stattfindet. Ja, bin ich reingefallen und habe auch viel Geld dagelassen, aber auch ja, viel Lehrgeld gezahlt. Und gleichzeitig denke ich mir dann auch wieder, ja, okay, irgendwie, es ist eine Erfahrung gewesen, von der ich unglaublich viel gelernt habe.
Und wenn du jetzt anderen quasi, also kannst du irgendwo ran festmachen, woran du diese Blendung wahrnimmst oder woran man die vielleicht wahrnehmen kann, dass man irgendwie jemanden vor sich hat, egal jetzt ob in der Persönlichkeitsentwicklungsszene oder in der Spiri-Szene, wo auch immer, wo man vielleicht hast du ja so ein paar Ideen, wie Menschen diese Blendung wahrnehmen können. Und ich glaube, ich merke gerade, ich möchte auch noch mal so reinholen, was ich unter dieser Blendung, vor allem jetzt in der Spiri-Szene, verstehe. Weil ich glaube, dass, also du hast es schon genannt, dass wir ja, dass du die Spiritualität benutzt hast, um wie aus dem Körper rauszugehen, wie um nicht richtig da sein zu müssen. Also wie so ein Fluchtmechanismus, wie so eine.
Es ist ja auch so ein Gefühl wie nach Hause kommen,
Ja,
ne?
ja.
Also es fühlt sich dann plötzlich alles leichter an.
Ja, total. Da ist ja nun mal auch auf dieser Seelenebene oder wenn man sich quasi nach oben verbindet, ist da ja auch sehr viel Frieden und da ist ja dieses Licht und diese Liebe. Deswegen nenne ich das auch so gerne Licht und Liebe, Spiritualität. wenn Menschen halt, also das ist so meine Wahrnehmung oder meine Definition von dieser Art der Spiritualität, über die wir sprechen. Ich nenne sie halt gerne Licht und Liebe Spiritualität, weil das meiner Erfahrung nach, und ich habe da in einer spirituellen Gemeinschaft sehr hinter gewisse Kulissen blicken dürfen. Und meiner Erfahrung nach ist es eine Art der Spiritualität, wo, ja, wie du das schon gesagt hast, wo die Verkörperung fehlt, wo vielleicht gewisse Dinge auch ausgesprochen werden, also teilweise sogar auch so Sätze, die eigentlich sehr ähnlich zu denen sind, die auch ich sage, sowas wie fühl deine Gefühle und man muss die Trigger mit den Triggern arbeiten und so, also sowas habe ich da auch gehört. Und gleichzeitig habe ich eben erlebt, dass es wie so eine, dass es nicht in der Tiefe verkörpert wird und dass dann wie, also so wie versucht wird, eigentlich dann doch dieses menschliche Dasein zu umgehen. So, also es ist wie, als würde man vielleicht diese ganzen Dinge tun, dieses Gefühle fühlen und mit Triggern vielleicht mal ein bisschen was machen. Aber als würde da wie so ein, die Absicht dahinter stecken, eigentlich schon wieder dieses menschliche Sein zu vermeiden und nicht so richtig, ja, da sein zu wollen als Mensch. Und für mich heute ein großes Warnzeichen war wirklich, dass da Sätze fielen wie, ja, irgendwie sowas wie, ich menschel gerade.
Ach.
Ja. Und das ist was, wo sich mir alle Nackenhaare aufstellen. So.
Also ich menschle gerade im Sinne von, dass man es eher als negativ
Ja,
dann.
weil dann hast du, also wenn man quasi Angst hat oder negative Gefühle hat, dann menschelt man.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja.
Ach, ist das spannend, ja.
Und das ist sowas, also das habe ich wirklich erst an diesem Ort erlebt, wie leicht, also wie diese Fassade teilweise sogar gar nicht unbedingt nur so aussieht wie Licht und Liebe, Spiritualität, weil die Worte sind ja vielleicht die gleichen wie bei anderen oder eben wie bei mir. So. Und ich grenze mich da ja sehr von ab. Und trotzdem gibt es meiner Wahrnehmung nach schon manchmal so Momente, wo man merkt, ja, ist es wirklich eine Spiritualität, die darauf abzielt, ja, dass die Seele wirklich als Mensch gelebt wird und dass wir als Mensch hier auf der Erde sind und als Mensch dieses Leben erleben und lebendig sind. Mit allem, was dazu gehört, mit allen Emotionen, mit allem Schmerz und mit all der Anstrengung, mit all der
Halt auch total,
Dunkelheit.
ne? Also wir,
Ja, all der
Erde.
Dunkelheit, ne? Also all dem Trauma, also dass wirklich das nicht ausgeklammert wird oder eben immer nur so kurz angerissen wird, um dann ganz schnell wieder ins Licht zu gehen. So.
Hast du denn da auch Erfahrung gemacht mit, dass Leute künstlich in Abhängigkeiten oder so gehalten werden oder eben auch abgewertet werden oder ihnen gesagt wird, nee, so und so bist du jetzt, das ist aber nicht richtig, du brauchst jetzt noch das und das, das kann ich dir jetzt anbieten. Ansonsten kommst du so nicht weiter oder wie auch immer.
Also ich selber war da ja nicht Kunde. Ich habe das ja nur am Rande mitbekommen. Aber definitiv weiß ich, dass solche Sätze grundsätzlich ja immer wieder fallen irgendwo. Also das wären definitiv Warnzeichen für mich. Und das, was ich erlebt habe, wo auch in den Gesprächen, die ich dann an diesem Ort hatte, ich das gehört habe von, ja, wie wirklich im Endeffekt ein Heilversprechen gegeben wird. Also wie gesagt wird, meine Arbeit, quasi ein Termin, kostet 1000 Euro so ungefähr. Also es ist eine unglaubliche Summe für einen Termin, weil nach dem Termin ist ja das Problem gelöst.
Ja, wenn du
So.
so in meine Energie kommst und so, dann
Genau.
bist
Genau.
du.
Und das ist quasi so im Sinne von, ja, meine Arbeit, mein Wirken ist so mächtig, du brauchst nur einen Termin und dann ist das Problem gelöst. Und da ist so für mich hintenrum schwingt es halt mit, dass wenn dann das Problem nicht gelöst ist, oh Wunder, dass ja dann die Schuldgefühle beim Menschen wachsen. Ne? Also hintenrum dann halt so dieses, oh, dann ist mit mir was falsch, weil mir wird ja gesagt, dass es immer klappt, dass ein Termin reicht und dann ist das Problem gelöst und das ist bei mir aber nicht so. Und das ist was, wo ich so hintenrum merke, dass das echt ungesund ist und dass es wirklich auch Menschen richtig erschüttern kann, glaube ich.
Ja, und was mich auch so ein bisschen, also meine eigene Erfahrung ist tatsächlich auch diese künstliche Verbindung aufzubauen. Also so über erstmal Persönliches, so, oh Mensch, hast du was Ähnliches erfahren, obwohl man sich jetzt noch nicht kennt und man sagt so, ja, mit dieser Erfahrung kann ich mich auch voll verbinden mit dir. Und du hast dann das Gefühl, auch gesehen zu werden und also bin ich wirklich auch ganz schön auf die Nase gefallen. Also es wurde zum Beispiel irgendwie so bei mir über Kaltakquise sozusagen, also einfach angerufen und dann erstmal ein persönliches Gespräch und dann irgendwann über ein Seitenangebot, das war so ein Bühnentraining, wurde ich da erstmal so ein bisschen reingeholt und das war einfach so nett. Ich kannte es vorher noch nicht, dass jemand so nett ist und boah, ich brauchte es auch eigentlich nicht wirklich und dieses auch danach nicht mehr loszulassen. Immer wieder. Mensch, wie wäre es denn für dich, wenn, also bei mir ging es um so ein Verkaufstraining oder sowas. Und wie wäre es denn, wenn, also nee, du kannst ja nicht verkaufen. Du musst das lernen, ich bringe dir das bei und also so, ne? Und du musst es aber so machen, wie ich das mache, denn dein Weg hat ja bis jetzt nicht funktioniert.
Okay.
Ja.
Also auch
Und
wie so ein
immer,
Kleinhalten, ja, ne? Also.
ja, genau, klein machen, abwerten und eben vor allen Dingen nicht mehr loslassen. Also immer wieder irgendwie Kontaktpunkte suchen. Aber wahrscheinlich, ich glaube, das sind so komplett unterschiedliche Erfahrungen, die wir da gemacht haben. Das ist auch ganz interessant. Und vielleicht können wir auch zum Schluss oder zum Abschluss da irgendwie so ein, ja, wie wir das leben. Und auch das ist ja nicht die höchste
Ja.
Form von,
Ja.
sondern einfach so den persönlichen Weg, wie wir uns so wohlfühlen in der Spiritualität. Weil ich
Ja.
finde, vieles ist auch echt so, ja, so wie ich mir Esoterik vorstelle. Also dieses Wishy-Washy
Ja.
und
Ja, also das im Endeffekt, glaube ich, für mich kann man das ja auch einfach noch mal auf den Punkt bringen, dieses in dem Moment, wo wir die Spiritualität benutzen, um gewisse Gefühle nicht fühlen zu müssen, wird es halt ungesund, ne? Also wenn wir anfangen, eben, ja, weil da fängt es ja an, dass wir uns wie aus diesem menschlichen Dasein abschneiden wollen eigentlich, indem wir dann in die Meditation gehen oder was auch immer machen. Und wo auch was für mich noch ein wichtiges Warnzeichen ist, was gerade noch so reinkommt, was ich noch reinholen möchte, ist halt auch dieses, wie schnell zum Beispiel in der Spiri-Szene ja auch gesagt wird, man müsste allen vergeben und man müsste direkt in den Frieden gehen. Also weißt du, du bist quasi gerade wütend, weil irgendwas wirklich nicht richtig ist, weil irgendwas wirklich falsch läuft. Und weil es einfach, also die Wut zeigt ja eigentlich, dass da Grenzen überschritten werden und dass da was falsch ist. Und die will ja eigentlich einen Handlungsimpuls geben. Und in der Spiri-Szene wird dann ja so gerne gesagt, ja, dass Wut schlecht ist, so ungefähr, und dass sie verdrängt wird und dass man direkt wieder in den Frieden gehen muss und vergeben muss und sich nur vorstellen muss, was man alles haben will. Und dann wird es ja alles einfach wahr. So, und dann bist
und
du auch kein
vielleicht ist
Magnet
es dann
mehr
auch
für die
nicht
ganzen
genug.
Situationen, ne? Also so, dann
Ja.
ziehst du die auch nicht mehr an.
Und sonst hast du eben auch nicht genug dafür gemacht, ne?
Genau. Du hast nicht hoch genug geschwungen, du hast es quasi dir zu oft vorgestellt, was irgendwie alles schief läuft und dann passiert es. Und das ist für mich halt auch noch so ein Warnzeichen, dieses, wie wir, ja, wie zum Beispiel mit Wut umgegangen wird, wie das verdrängt wird, wie es keinen gesunden Umgang mit Wut gibt und wie es auch keinen Raum dafür gibt, dass unangenehme Gefühle wie eben Angst, Trauer, Wut, dass die einfach Raum bekommen dürfen, sondern es muss direkt gefühlt, also vielleicht nach 1, 2 Minuten, aber du musst gefühlt zack, zack, zack da raus, so. Das ist, glaube ich, für mich nochmal so was da ist. Und wie ja auch zum Beispiel gerne gesagt wird, dass so, du hast jetzt einmal eben an irgendwas gearbeitet, vielleicht auch sogar mal wirklich tief am Schmerz gearbeitet, meinetwegen. Aber dann muss dann halt ein Haken dran. Also du, ne, das ist wie so ein, so, und jetzt lässt du es einfach hinter dir. Und es ist wie als. Also natürlich hat unsere Entscheidungskraft eine gewisse Macht und gleichzeitig fühle ich da wie so eine, als wäre das einfach ein Druck, der da gemacht wird. Das fühle ich. So, es
Ja,
ist.
und auch wie viele Arten es von Schmerzvermeidung gibt.
Ja.
Also das auch, also ich meine, der Mensch ist ja sowieso so kreativ dabei, Schmerzen zu vermeiden. Das ist ja auch einfach menschlich.
Ja.
Da ist ja auch nichts dabei. Aber das, also unter so einem Deckmantel dann zu verschleiern und es macht dann eben kurzfristig ein total gutes Gefühl. Aber irgendwann kommt es ja doch nochmal wieder hoch. Also wir können ja auch nicht davor weglaufen.
Genau.
Ich habe auch das Gefühl, dass echt die Zeitqualität sowas auch gar nicht mehr. Ach, da gibt es irgendwie fast kein Erbarmen mehr. Also, das klingt jetzt so ein bisschen hart, aber es holt einen eh ein. Ich sehe das auch wirklich in meinem Umfeld. Es kommen jetzt Themen hoch, die vorher umgangen wurden. Und jetzt kommen die eben mit einer brachialen Kraft teilweise. Und also, ne, da habe ich ganz viel Mitgefühl. Aber es ist, manches ist dann wirklich an der Zeit, angeschaut zu werden.
Total.
Was mir manchmal so schwer fällt, ist dieses, ich meine, wir sind ja sowieso wirklich auch teilweise in so einem Selbstoptimierungswahn. Also das nervt mich auch teilweise selber. Ganz ehrlich, immer ist irgendwas. Also dieses auch einfach mal sein lassen, wie es jetzt gerade ist.
Ja.
Und wie, genau, wie ist dein Gefühl dazu, zu diesem, es ist ja auch ein Stück weit irgendwie ein Weglaufen. Ne, von sich immer wieder weiterentwickeln wollen und gleichzeitig ist Veränderung ja auch das Natürlichste von der Welt, ne?
Ja. Also du meinst weglaufen, auch wenn man sich dem Schmerz stellt, oder wo siehst du das Weglaufen gerade?
Weglaufen im Sinne von, ah, da ist noch was und ich muss jetzt doch noch mal hingucken.
Ja.
Ne,
Ja, ich
weil
glaube, das
ich,
ist ein
so war das bei
schmaler
mir auch
Grat.
eine Zeit lang. Ich habe Boah, ich war so in einem, weil es ja auch so Dopaminkicks macht, ne? Man hat dann wieder irgendwie was gefunden, was dann hochploppt, was das Unterbewusstsein so hochgibt. Und dann gucke ich irgendwie mal im Seelenlauf rein, was steckt denn eigentlich dahinter? Und dann, ah ja, fühlt sich's wieder besser an. Aber dann kommt das nächste, ploppt das nächste hoch. Und das ist dann irgendwie so eine never-ending Story.
Ich glaube, also mein Gefühl ist, dass es einfach Zeiten im Leben gibt, wo das auch sein darf, wo wir da auch wirklich mal all in gehen dürfen und wo es einfach Raum kriegen darf, dass die Trigger, die hochkommen, dass die halt auch wirklich den Raum bekommen. So, weil ansonsten ist es ja auch ein Weglaufen. Ne, also es ist ein super schmaler Grat. Wo verlieren wir uns in dieser, auch in der inneren Arbeit, so, in diesem, okay, ich muss jetzt erst irgendwie alles in mir geheilt haben, damit ich mein Leben leben kann. So. Und wo laufen wir halt davor weg? Und ich glaube, für mich, das finde ich voll interessant, dass du es reinholst, weil ich da auch in der letzten Zeit noch mal so am Hinfühlen bin, wie es jetzt weitergehen darf, weil ich jetzt ein paar Jahre hatte, wo ich wirklich da all in war. Und wo ich gemerkt habe, dass es auch, also für mich war das, glaube ich, schon auch eine wichtige Zeit, jetzt wirklich, ja, wenn ein Trigger hochkommt, dann am gleichen Tag mir die Zeit zu nehmen und da wirklich mit zu arbeiten und das nicht wegzuschieben. Und dann ja auch zu erleben, wie diese Trigger sich verändern. Also ich glaube, das ist das, wo man dran messen kann, okay, verliere ich mich gerade komplett darin? Also ist es gerade, bringt es mich voran oder nicht? Daran merkt man ja, also man merkt ja daran, ob man anders mit Situationen umgehen kann als früher, ob das jetzt ein guter Weg ist oder nicht. So, und das habe ich für mich immer wahrgenommen, dass es mich wirklich voranbringt und eben Dinge, die mich getriggert haben, mich nicht mehr triggern. So. Und gleichzeitig merke ich schon auch, dass diese innere Arbeit wie so ein Safe Space werden kann, ein Stück weit, um irgendwie eine Sicherheit zu kreieren, für die Anteile, die irgendwie Angst vorm Leben haben. Und ich glaube, das ist jetzt was, wo ich gerade in den letzten Monaten merke, dass das irgendwie, dass da eine Wandlung in mir passiert gerade. Und ich merke deswegen, ich kann da jetzt nicht schwarz oder weiß zu sagen, weil ich glaube, es darf halt Phasen geben, wo wir da mal richtig tief dem Raum geben. Und gleichzeitig, glaube ich, dürfen wir auch dann gucken, ja, dass wir dann in irgendeiner Form auch wieder das ein Stück weit, ja, was heißt loslassen? Also die innere Arbeit wird immer Teil des Lebens sein, für mich.
Aber dieses einfach, dieses, dass es gerade sein darf, alles,
Ja,
ne? Und
genau. Und
dann
dass man auch mal damit sitzt, dass es vielleicht gerade irgendwie sich unsicher anfühlt, ohne direkt in einen großen Prozess gehen zu
ja,
müssen.
und dann kommen ja auch irgendwann die Tiere, die dann auch nochmal wieder andere Ideen dazu
Ja.
haben und einem nochmal was aufzeigen, dass man wirklich nochmal gezwungen wird,
Ja.
da dann reinzugucken. Also das, da mag ich gerade auch echt so ein Beispiel mit meiner Hündin zeigen. Ist
Ja.
jetzt Die ist seit Mai erst bei mir, Mai 2025, und ist jetzt 14. Und ja, sie hatte dann im, wann fing das an? Ungefähr, ach, so August, September oder so, fing das an, dass sie an den Hinterläufen sozusagen so im Bereich der Knie, quasi der Oberschenkel. Auf der linken Seite fing es an, dass sie sich das Fell weggeleckt hat und dass da irgendwie von innen eine Entzündung rauskam und dann kam es auch rechts. Und sie hatte kaum Fell, auch die Vorderpfoten hatte sie sich so das Fell weggeleckt und in mir war so ein Anteil, der wollte es gar nicht sehen. Dachte, ah ja, geht schon irgendwie von alleine weg. Total crazy. Also sonst reagiere ich wirklich schnell. Aber irgendwie wusste diese Seite in mir, dass das was mit mir zu tun hat. Mit mir selbst. Und es sah dann irgendwann so aus, als würde das diese Haut von innen nach außen durchbrechen. Also wirklich richtig, richtig doll entzündet. Und eine Freundin von mir, also durch die ich die Hündin ja, zu mir geholt habe, hatte sie dann gesehen und hat gesagt, ey Johanna, du musst das mal tierärztlich abklären lassen. Sieht ja gar nicht gut aus. Ne? Für mich war das ein schleichender Prozess. Ich wollte es irgendwie, also ich habe es wirklich wie abgespalten. Und das ist ja auch was Abgespaltenes von mir gewesen, was sie nach außen getragen hat. Und da fing das dann an, dass ich dachte, Scheiße, ich muss da einmal tiefer reingucken. Hatte den Seelenlauf gemacht, dass ich mir die Beziehung von mir zu meinem Hund angucke. Und kurze Zeit, es ist alles wieder nachgewachsen. Ich musste nicht zum Tierarzt. Es
Wow.
war, ich habe einfach das wieder zu mir geholt, was der Hund gespürt hat, was in mir einfach nicht in der Ordnung war, nicht in meiner inneren Ordnung
Ja, was
und
verdrängt war, ne?
genau, was verdrängt war. Und deswegen bin ich da nämlich manchmal auch noch nicht so ganz klar und vielleicht gibt es auch keine Klarheit zu mit, wann macht man jetzt so viel innere Arbeit, wann ist es einfach drüber. Ich finde, du hast das schön gesagt mit den Phasen.
Ja,
Und
und
es
ich glaube, das
kommt.
Leben zeigt es ja auch, ne? Also dieses, ich bin fest davon überzeugt, dass wir nicht jetzt, also das ist vielleicht noch wichtig dazu zu sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass wir nicht künstlich danach suchen müssen, was
Ja.
wir heilen müssen, sondern das Leben zeigt
Absolut.
uns das. Also das Leben schickt uns die Trigger, ob das jetzt ist, keine Ahnung, dass man irgendwie einen Konflikt mit einem Nachbarn hat oder eben so wie bei dir mit dem Hund. Bei mir ist es gerade das Pferd, was anzeigt. Beim Autofahren, also es ist ja völlig egal. Es gibt so viele verschiedene Situationen in Freundschaften, anderen menschlichen Beziehungen, wo es gibt so viele Situationen, wo wir irgendwie merken, dass wir stark reagieren, weil das ist vielleicht ja auch nochmal wichtig zu definieren, was für uns ein Trigger ist. Also wir reagieren halt einfach unkontrolliert. Wir reagieren stark, wir reagieren heftig und wir können das nicht mental steuern. So. Also da hilft es auch nicht, wenn jemand sagt, ja, du brauchst keine Angst haben, wenn da gerade Panik ausgelöst wird. Und das ist was, was vom Nervensystem kommt, was oft mit Trauma verknüpft ist. Und das sind diese Trigger und das Leben schickt uns die. Und es schickt uns die nicht grundlos. Und ich glaube, das ist was, was für mich noch vielleicht dann wichtig ist, reinzuholen, weil ich habe noch nie da gesessen und habe überlegt, was könnte ich jetzt mal heilen heute? Sondern ich gehe durch mein Leben, ich lebe mein Leben und die Trigger, die aufkommen, die schaue ich mir an. Und je nachdem, in welcher Lebensphase ich bin, und die letzten Jahre war das halt für mich dran, da wirklich hinzugucken, weil einfach sehr viel auch aufkam. Und ich glaube, so wie du das eigentlich so schön gesagt hast, im Endeffekt können wir ja durchaus auch mal, ja, kurz beiseite gucken, aber eben das Leben, die Seelen, das wird immer deutlicher. Und ab einem gewissen Punkt geht's halt gar nicht mehr wegzugucken. Und ja, und dann haben wir halt keine Wahl im Endeffekt. So, weil, also ich habe zumindest schon erlebt, was passiert, wenn man das ignoriert. Und du vielleicht ja auch. Vielleicht magst du das ja noch teilen, was da bei dir so, als du das zu lange mal ignoriert hast.
Da fällt mir spontan kein Beispiel ein. Ich sehe es nur im Umfeld, also dass dann wirklich auch Unfälle oder sich Krankheiten entwickeln. Also wirklich richtig, richtig drastisch und auch schlimm. Ne? Also das ist dann wirklich richtig rüttelnd, was da dann passiert.
Total.
Beziehungsweise, ha, doch. Ich habe es ja auch lange ignoriert, als ich noch als Maschinenbauingenieurin gearbeitet hatte. Und da ging es mir auch danach schon, also eine Zeit lang nicht gut. Grund war auch eine sehr, sehr ungesunde Partnerschaft, die mir dann auch den Rest gegeben hat mit meiner psychischen Gesundheit. Aber dieses, ich muss eine Entscheidung treffen und habe mich aber sehr davor gedrückt, weil ich meine Sicherheit, also die jetzt die finanzielle Sicherheit durch den Angestelltenjob behalten wollte, aber ich keine Idee hatte, wie das sonst hätte anders gehen können. Ich hatte aber auch noch keinen wirklichen Kundenstamm oder sowas. Also ich hätte auch noch nicht voll von meiner Selbstständigkeit leben können. Deswegen habe ich mich gedrückt und wurde immer müder, immer erschöpfter und immer depressiver und hatte wirklich eine ganz, ganz dolle depressive, dolle, starke depressive Episoden, dass ich irgendwann nicht mehr weggucken konnte. Dann hatte ich die Möglichkeit, tatsächlich dann für 3 Wochen nach Kanada zu gehen mit einer meiner damaligen Mentorinnen. Das war ganz, ganz heilsam, weil ich da so viel Stärke zurückbekommen habe und so viel Klarheit. Ich kam dann zurück nach Deutschland in die Arbeit und mir war da schon klar, ich werde kündigen, auch wenn ich nicht weiß, wie. Aber allein durch diese innere Entscheidung hatte ich so viel Energie plötzlich mehr. Also mein Körper hat wirklich gesagt, also die Arbeit war gar nicht schlecht. Ich hätte auch da wahrscheinlich im Nachgang in mir was drehen können, damit ich damit in den Frieden komme, wie es jetzt gerade so ist. Aber es war einfach dennoch wichtig, eine Entscheidung zu treffen, wie es so weitergeht. Ich habe zu lange ausgesessen. Wenn wir es aussitzen, dann kommt der Schleudergang, ne? In welcher Form auch immer.
Und ich finde das gerade so spannend, weil im Endeffekt ist ja unser Gespräch gestartet mit, wie wir die Spiritualität für die Vermeidung vom Menschsein nutzen. Und jetzt sind wir irgendwie dahin gekommen, dass man eigentlich auch die innere Arbeit, also auch diese Schattenarbeit, dieses wirklich tiefe mit Schmerz und Trauma arbeiten, dass auch das theoretisch irgendwie ungesund gemacht werden kann, ne? Wenn man da halt so rangeht und eben zum Beispiel sich überlegt, ja, was heile ich denn heute an mir? Und sich da irgendwie was künstlich zusammensucht und sich da in dieser Selbstoptimierung verliert. Oder genauso wie du das gerade gesagt hast, dieses Vermeiden von dieser inneren Arbeit oder von allem, von der Spiritualität, aber auch von dieser inneren Arbeit. Und da merke ich gerade, es ist einfach faszinierend für mich nochmal zu sehen, wie vielfältig sich diese Vermeidungsstrategien zeigen können, die wir so haben. Und die ja im Endeffekt irgendwie, ja, irgendwo alle, glaube ich, mit dieser Angst vorm Leben verknüpft sind, vor dieser Lebendigkeit, vor dieser Ungewissheit, die ja nun mal das Leben mit sich bringt. Und
Ja, und es
ja.
gibt ja auch so viele spirituelle Reisen, auch so mit Familienausstellungen. Es gibt Menschen, die gehen alle 2 oder 4 Wochen zur Familienausstellung, aber es bewegt sich nichts. Aber dieses sich beschäftigt halten und ja, ich tue ja was für mich, lenkt eben auch ganz schön vom Wesentlichen ab, oftmals, ne? Also
Ja,
eigentlich
und es ist wie so eine, mir kommt es gerade von der Energie her, wenn du es reinholst, auch wie so ein, dass man innerlich dann sich wie so zurücklehnt im Sinne von, ja, ich habe ja jetzt was gemacht und jetzt muss ich ja sonst nichts mehr verändern, so ungefähr. Ne? Also ich habe ja quasi innerlich jetzt was gemacht, jetzt muss ich ja nichts anderes machen.
genau,
Wie so
ja.
ein, wie so eine, als würde man sich dann dadurch auch manchmal eine Erlaubnis geben, in gewissen Zuständen dann doch zu bleiben.
Ja, oder eben auch, das kenne ich auch, dass man sich unbewusst Therapeuten sucht, wo man auf irgendeiner Ebene schon weiß, die werden mir nicht helfen können. Also, ne, es gibt ja wirklich auch therapieresistente Menschen, die, also wo einfach so viel Schmerz davor liegt, also so große Beschützeranteile, die einen da gar nichts mehr sehen lassen, was in einem eigentlich los ist. Ja.
Ja, voll. Also wirklich einfach, ich selber finde es einfach immer wieder faszinierend, wie klug unser Unterbewusstsein so ist, uns da so zu steuern. Und ich glaube, da dürfen wir einfach grundsätzlich sehr achtsam damit sein, was wir da gerade vermeiden, wo wir in irgendwelche Vermeidungen reinrutschen. Und eben, es kann halt auch einfach das, ich sag mal, das Spirituellste sein, dass man einfach sein Leben lebt und ja, sich irgendwie da reinstürzt, mal mit vollem Herzen und das Leben lebt und einfach, ja, auch nicht direkt in so eine Kopflosigkeit rutscht, wenn da mal ein Trigger hochkommt, aber dann trotzdem wahrzunehmen, okay, jetzt ist das so eindeutig, jetzt sollte ich vielleicht dann doch mal hingucken. So.
Ja, und
Ne?
ich komme gerade auf unsere, also aufs Human Design. Wir hatten ja letztens schon darüber gesprochen mit unseren Profilen, dass wir beide 3-5er-Profil haben. Also wirklich so dieses Trial and Error. Und ich kenne das von mir, wenn ich was Neues gelernt habe, eine neue Methode. Also zum Beispiel, als ich den Seelenlauf 2021, 2022 gelernt habe. Ich habe so viele Fässer aufgemacht aus meinem Innenleben, weil ich so neugierig war, was da drunter war oder was da drunter ist. Also das war wirklich echt, also wie so eine, wirklich eine Suchttendenz, weil es echt so auch Dopaminkicks auslöst, diese Selbsterkenntnisse, die man daraus gewinnt. Und das war, also da habe ich mich fast so ein paar Monate ins Burnout geheilt. Geheilt in Anführungsstrichen, weil das war keine wahrhaftige Absicht dahinter. Das war ja wirklich aus so einer Neugierde und Austesten und auch Grenzerfahrung. Und dann wiederum dieses, ja, es war schon, es zieht sich durch mein gesamtes Leben. Und als ich damals aufs Human Design gestoßen bin, dann war das so eine kleine Erklärung dafür, dass ich Dinge ausprobiere und vor allen Dingen Fehlschläge mache. Das ist für mein Leben, also ich liebe das. Also nicht unbedingt in diesem Moment, aber ich liebe das im Nachgang, diese Fehlschläge gemacht zu haben und so viel. Also das ist, finde ich, für mich so eine krasse Verkörperung, also so ein Embodiment, wie ich manche Dinge nicht haben möchte, wie sich das im Kontrast zu Dingen anfühlt, die schön sind, die mir gut tun. Ja, aus diesem Trial and Error,
Wundervoll. Und das ist eine tolle
diese Erfahrung
Überleitung,
zu
finde
machen,
ich.
auch wenn nicht alles immer rosig ist, aber
Ja.
daraus eben auch zehren zu können und erzählen zu können.
Ja, zehren und erzählen, das ist schön. Und ja, also im Endeffekt ist das eine schöne Überleitung, weil ich jetzt so gedacht habe, ja, was ist denn dann für dich jetzt die geerdete Spiritualität? Was ist es für dich, ja, wie diese Art der Spiritualität gelebt werden kann, die eben nicht abgehoben ist, die nicht flüchtet vor Menschsein, die nicht blendet, die nichts Falsches verspricht und die aber auch die, ja, also ich will ja, genau, was ist deine Sicht dazu?
Also als erstes Wort kommt mir unaufgeregt. Also sowas von unaufgeregt und eben, dass ich gar nicht so das Bedürfnis habe, das so zu, also irgendwie nach außen zu präsentieren oder zu sagen, hey, ich meditiere jetzt jeden Morgen, mache ich eh nicht. Also auch wenn ich Meditation schön finde, aber ich habe jetzt keine klassische Morgenroutine oder sowas. Also
Ja, da sind wir wieder in der
unaufgeregt, dass
Selbstoptimierung.
es einfach da ist. Also, oder auch, dass ich. Okay, das mache ich jetzt neuerdings morgens, dass ich mich beströme, dass ich mir selber Energie gebe in den Körper, weil ich in letzter Zeit morgens das Gefühl habe, dass es noch alles so diffus ist. Also ich komme relativ schnell aus dem, relativ schwierig aus dem Bett. Seitdem ich es mache, komme ich besser aus dem Bett. So irgendwie, so in der Nacht auf Reisen gewesen, ne? Kannst ja auch gerade ein Lied von singen, und dann alles wieder in den Körper holen. Also das hilft mir zum Beispiel ganz gut. Ja, und Verkörperung letztendlich. Also wirklich dieses, ich bin so dankbar über dieses, ja, auch diese Embodiment-Bubble nenne ich es jetzt einfach mal, oder diese Bewegung ist es ja irgendwie auch, dass das immer mehr, also so normal wird, wie wichtig Verkörperung ist, Nervensystemarbeit. Das ist für mich mittlerweile irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ob, also einfach, ich will es gar nicht jetzt belabeln mit Spiritualität, aber einfach diese, es tut mir gut.
Ja, und darin liegt eine Magie. Ich habe da ja auch lange diesen Namen mitgenommen, Nervensystem Magie, weil ich auch erleben durfte, welche Magie im Nervensystem liegt. Also da liegt was Magisches drin in der Weisheit des Körpers und ja, das kommt mir dazu noch so und auch einfach noch mal im Endeffekt fühle ich, geht es darum, dass wir die Seele verkörpern. Als Mensch. Und nicht irgendwie das bewerten als ich menschel gerade und das, uns da abwerten als Mensch, sondern die Seele verkörpern als Mensch mit allem, was dazugehört. Und da gehören zum Beispiel Krisen auch einfach dazu, in meiner Wahrheit.
Und auch diese Selbstverantwortung. Also ich habe mich so lange vor Verantwortung gedrückt, ganz ehrlich. Mir war es noch nicht bewusst und ich hatte mich gewundert, warum mein Leben irgendwie gar nicht so schön war, wie ich mir das eigentlich erhofft habe, weil ich keine Verantwortung dafür übernommen habe. Und erst seitdem ich so radikal ehrlich zu mir selber bin, und auch da ist immer noch Luft nach oben. Also ich meine, man verblendet sich ja selbst auch immer
Ja,
mal. Man
das
ist
ist
ja
schön,
auch
dass du es
einfach
noch
Mensch.
reinholst, ja.
Aber seitdem ich Verantwortung für mein Leben übernommen habe und Dinge ändere und nur noch Menschen um mich herum habe, die mir gut tun, mit denen ich einfach gerne zusammen bin, hat sich so viel in meinem Leben verändert zum Positiven. Also das ist nicht unbedingt, weil es leichter ist oder so. Nicht wirklich. Aber ja, vielleicht auch irgendwie, dass man mit mehr Leichtigkeit den turbulenten Alltag, auch mit der Feinsinnigkeit, ne, mit der Hochsensibilität und sowas, dass man das eben leben kann. Und ich finde, Lebendigkeit ist wirklich, was du gesagt hast, so ein passendes Wort, wie wir Menschen oft Angst vor dieser Lebendigkeit haben, ne?
Ja, weil die ist unkontrollierbar. Also das merke ich ja auch jetzt zum Beispiel in der Pferdewelt, wenn wir das jetzt noch reinholen. Also wie wir Menschen ja die Lebendigkeit eines so großen Tieres dann eigentlich schön finden, weil das ist ja eigentlich das, warum wir uns da hingezogen fühlen. Diese freien, wild galoppierenden, tobenden Pferde, das finden wir ja eigentlich toll. Aber in dem Moment, wo wir denen dann wirklich nahe sind, wo wir diese Lebendigkeit spüren und dann ja dadurch damit konfrontiert werden, wo wir selber Angst davor haben, fangen wir an, die Lebendigkeit vom Pferd zu kontrollieren.
Und wie kreativ der Mensch
Ja.
wird, was er sich für Dinge einfallen lässt, um das Pferd irgendwie zu
Ja.
kontrollieren. Was für Hilfsmittel, alter Schwede.
Ja. Und das ist was, finde ich, so ein schönes Sinnbild eigentlich dafür, wie wir so viele Vermeidungsstrategien haben, um diese Lebendigkeit, die das Menschsein ausmacht, zu unterdrücken. Und ja, irgendwie ja auch da wieder, also da ist ja beides drin enthalten in diesem Bild, wie wir das Pferd unterdrücken, unbewusst, weil wir selber Angst vor der Lebendigkeit haben, weil wir tun das ja auch, weil wir nicht verbunden mit unserer Seele sind und mit der Seele des Pferdes, weil diese Verbindung abgebrochen ist und weil wir nur aus Schutzstrategien agieren, die halt irgendwann mal Angst bekommen haben oder erlebt haben, wie was passieren kann, wenn wir die Kontrolle verlieren. Und die deswegen Angst bekommen haben vor dieser Lebendigkeit, die nun mal unkontrollierbar ist. So. Also, keine Ahnung, ein wild tosendes Meer kann niemand kontrollieren. Wir haben es jetzt beim Schneefall erlebt, den kann man auch nicht kontrollieren. Also so, die Natur ist lebendig, aber nicht kontrollierbar.
Weißt du noch, wie das bei dir war, als du angefangen hattest, also jetzt auch mit der Tierkommunikation, dem Pferd es den Raum lassen oder auch deinen Hunden den Raum zu lassen, auch mal Nein zu sagen?
Das war
Das
ein
ist, glaube ich, schon
Prozess,
lange
ja.
her, oder?
Ja, ist schon lange her und ich versuche mich gerade zu erinnern. Ich weiß definitiv, dass es ein großer Prozess war. Ich glaube, für mich gab es ja den großen Einschnitt einfach, als Kaba eingezogen ist und der, wo ich gefühlt keine andere Wahl hatte, als ihm das Nein zuzugestehen, weil er halt zu allem Nein gesagt hat. Der war so schwer traumatisiert, der ist ja teilweise durch Zäune, durch Holzzäune als kleines Pony durchgebrochen, vor lauter Angst vor Menschen.
Also das Nein, die Ablehnung, das war so seine Schutzstrategie.
Genau, also er ist in den Fluchtmodus so doll reingegangen, dass er einfach sehr schnell Nein gesagt hat. Und ich habe da, glaube ich, durch ihn gelernt, wie. Also zum einen habe ich sehr schnell erkannt, dass ich sein Vertrauen ja nicht gewinne, indem ich ihm das Nein nehme, indem ich ihn zwinge, So, das, da gab es durchaus auch Erfahrungen, wo ich Fehler gemacht habe, zum Beispiel in der Hufbearbeitung, weswegen das so ein Riesenthema, also es war auch vorher schon ein Thema, aber dann ist es noch größer geworden, weil ich da Fehler gemacht habe, weil ich dem vertraut habe, was alle Menschen im Umfeld sagen, nämlich da muss er durch. So. Und er ist ja nun mal ein kleines Pony, das heißt, man kann ihn auch noch mit körperlichen Kräften kontrollieren, ein Stück weit. Zumindest war damals der Hufschmied ein großer, starker Mann und der hat den dann einfach an die Wand gedrückt und hat das Bein festgehalten. Und in mir hat sich alles zusammengezogen. Es ist mir kotzübel geworden. Ich hatte Schuldgefühle ohne Ende, aber ich habe da nicht nach handeln können in dem Moment. Ich habe das noch nicht geschafft. Und das sind im Endeffekt Erfahrungen, die sein Trauma vergrößert haben. Das heißt, dieses, ja, wenn man dem Pferd das Nein nimmt, kann das nun mal auch einfach zu einem Trauma führen. Und das habe ich durch Kaba, glaube ich, sehr eindrücklich gelernt. Und irgendwie, ja, ist es für mich dann irgendwann der Punkt erreicht gewesen, wo er auch mir nicht mehr vertraut hat. Also das Vertrauen war vorher auch schon brüchig erarbeitet, aber da waren wir noch im Vertrauensaufbau und es war vorher noch brüchig und dann war es halt irgendwann so weit weg, dass er mich gar nicht mehr an sich ranließ, obwohl das vorher schon wieder ging. Und das war, glaube ich, für mich der Aufwachmoment, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt wirklich mich in das Thema Trauma einarbeiten. Und damals habe ich dann erst gelernt, dass also es war eine Mischung aus Intuition und Wissen, was ich dann mir erarbeitet habe, dass ich ihn wirklich habe flüchten lassen. Ich habe das dann alles freigemacht und ich habe ihn jedes Mal Nein sagen lassen, wenn ich halt da war. Und gleichzeitig habe ich das so gestaltet, dass ich ihm natürlich das möglichst leicht gemacht habe, nicht Nein sagen zu müssen. Das heißt, ich habe es möglichst kleinschrittig gemacht. Ich habe geguckt, okay, wo fängt sein Trigger an? Und bei ihm war das halt schon, wenn ich nur an der Seite stand. Das war halt schon für ihn schwierig. Und das heißt, damit habe ich angefangen, dass ich einfach nur an der Seite stehe. Und dann ging das irgendwann. Und dann, natürlich eben, er musste dann zwischendurch flüchten, aber er hat ja gemerkt, dass er jetzt flüchten kann. Er hat gemerkt, er darf Nein sagen. Und er konnte diese gespeicherte, weil bei Trauma werden ja Energien gespeichert, und er konnte das wie dann abschließen, diese Flucht, die halt nicht möglich war, als ich ihn festgebunden habe und an die Wand hab drücken lassen. Und solche Erfahrungen hat er halt viele gemacht, also nicht nur jetzt durch mich, sondern auch durch Menschen vorher. Und genau, und da haben wir uns vorgearbeitet, so dass es dann wirklich irgendwann konnte ich hocken, dann konnte ich sein Bein berühren und ich weiß noch, was für eine Riesenhürde es war, als ich sein Bein festgehalten habe. Und da gab es wirklich eine Zeit, das hat Wochen, Monate gedauert, wo er ständig flüchten musste, wo wir so viele Rückschritte hatten, wo er so oft Nein sagen musste und wo er so oft erleben musste, dass er Nein sagen kann, dass er jetzt nicht mehr festgehalten wird, dass ich das Bein loslasse. Und da habe ich gemerkt, was, also es war hart, ich habe wirklich oft auch daran gezweifelt, aber am Ende, ich habe ja zum Glück mit ihm sprechen können. Und das hat geholfen. Und ich habe nun mal einfach mir Wissen über Trauma angeeignet. Und das alles hat geholfen, dass ich dieses Vertrauen hatte, den Weg weiterzugehen. Und es hat ja funktioniert. So, das Trauma ist weg. Und es ist wirklich weg. Und heute ist er an dem Punkt, dass ich den Huf auch mal festhalten kann, wenn er ihn wegzieht, weil er keinen Bock mehr hat. So. Und wo ich auch weiß, der zieht jetzt nicht weg, weil er Angst hat, sondern der ist nur ungeduldig. Und das triggert ihn dann auch nicht mehr. Und das ist was, wo ich, glaube ich, gelernt habe, welche Kraft darin liegt, wenn man dem Pferd das zugesteht, Nein zu sagen. Und ich glaube, ohne Kaba wäre dieser Weg, also ich, weiß ich ehrlich nicht, weil ich kann mich gerade nicht daran erinnern, dass das vorher schon mal mir in dem Ausmaß möglich war, das so lange, also Wochen, Monate lang, wirklich, ja, zuzugucken, wie es ja auch lange nicht besser wird. So. Wie man lange auf der Stelle tritt und gefühlt bei jedem Besuch das gleiche Schauspiel da hat. So,
Ja,
ich
vor
darf
allen Dingen,
hinhocken, das Bein heben und er rennt weg. So.
du hast ihn ja gesehen in seiner Not.
Ja.
Ich erlebe einfach, dass so viel im Alltag, dass Pferde oder Tiere im Allgemeinen nicht gesehen werden. Dass also auch Hunde kontrolliert werden. Und ich Ich erkenne einfach, was da für ein riesengroßes Geschenk ist, in dieser Herzensverbindung zu sein mit dem Tier und diese Kontrolle loszulassen und was für Geschenke dahinter stecken. Und dieser Weg dahin, ja, das
Ja,
ist nicht immer einfach,
der ist wirklich nicht einfach.
aber es lohnt sich so sehr.
Ja, und ganz ehrlich, dieses Gefühl, als ich das erste Mal oder die ersten Male den Huf festhalten durfte, das ist mit nichts in der Welt aufzuwiegen, so, weil das einfach, das ist dann so ein ehrliches Ja. Also in dem Moment, das habe ich halt auch dadurch gelernt, in dem Moment, wo ich das Nein zugestehe, wird das Ja einfach, also
Das
bekommt es eine andere Kraft.
Leben. Ja. Ist doch
Und
schön.
das ist, glaube ich, auch was, was ich, ja, was deswegen für mich irgendwie, ich kann es gar nicht mir anders vorstellen. Und gleichzeitig merke ich auch, möchte ich noch reinholen, wir Menschen dürfen natürlich genauso Nein sagen, ne? Also es darf ja nicht nur das Tier Nein sagen. Weil
Ja.
diese Selbstaufopferung für die Tiere oder auch fehlende Grenzen bei uns Menschen ist ja auch oft ein Thema.
Ja, absolut. Und dann eben in der Beziehung mit dem Tier auch Kompromisse zu finden, irgendwie. Also dass es eben auch Situationen gibt, wo man, also wo einfach manchmal Dinge gemacht werden müssen, wie eben wirklich auch ärztliche Versorgung oder sowas. Aber da eben auch wieder mit der Tierkommunikation, das alles so vorbereiten zu können, das finde ich so mega.
Ja, und da, aber auch für mich, ja, es ist auch ein Weg, wo man, glaube ich, forschen darf für sich, wo, bis wohin kann ich das Nein des Tieres ehren und annehmen, weil damals zum Beispiel von diesem Prozess, den ich gerade beschrieben habe mit den Hufen, habe ich mich in Absprache mit Kaba dazu entschieden, ja, in der Zeit ihn eben wirklich nicht zu zwingen. Und das heißt, ich habe die Hufe auch nicht bearbeiten können. Und das war, ich habe am Ende über ein Jahr, wo nicht ein Raspelstrich an diesem Huf gemacht wurde. Und die Hufe sahen schlimm aus, zwischendurch sahen sie richtig schlimm aus. Und er hat aber mir erklärt, dass sein Körper das hinkriegt. Und ich habe darauf vertraut. Und am Ende hat er recht gehabt, weil die Hufe sind dann wirklich auch gut abgebrochen. Wie bei so einem Wildpferd. Und natürlich waren die nicht gut nach so einer langen Zeit ohne Bearbeitung. Und eben, er ist ja nun mal kein Wildpferd. Also deswegen, die Hufe waren jetzt nicht gut. Aber es war auch da ein Nein, wo ich gespürt habe, wenn ich jetzt aus meinem menschlichen Verstand her agiere, der einfach sagt, so, das muss jetzt gemacht werden. Die Hufe, und das hat man wirklich zwischendurch, also es war schlimm anzusehen. Da hätte ich uns meilenweit zurückgeworfen und diese Traumaheilung wäre vielleicht nie so möglich gewesen.
Und dieses Aushalten in dieser Zwischendimension, Zwischenwelt, also da habe ich so großen Respekt. Da hast du ja schon, ja, ganz schön viel auch in der Vergangenheit geteilt. Und ich weiß nicht, ob ich das so geschafft hätte, ehrlich gesagt. Also ich war noch nie in so einer Situation, so tief immer wieder aufs Neue ins Vertrauen zu gehen, was das Tier einem sagt.
Ja, es ist wirklich crazy und es ist halt etwas, was uns wachsen lässt, ne? Was,
Ja.
ja.
Und um nochmal so ein bisschen wieder auf die oder bodenständige Spiritualität zurückzukommen, ne? Du hattest mich gefragt, wie ich das für mich sehe. Wie ist das für dich? Also wie ist für dich diese ja so gelebte Spiritualität?
Ich glaube, im Endeffekt eigentlich das, wie ich es beschrieben habe, dieses, wir gehen durch das Leben und wir leben das Leben als Mensch. Und die Trigger, die aufkommen, die integriere ich in der Tiefe. Das heißt, ich gehe da nicht in das Licht und in die Liebe, sondern ich gehe in das Unterbewusstsein, ins Nervensystem, in den Körper.
In der Verbindung mit deiner Seele.
Ja, in der Verbindung mit der Seele, genau. Und meinetwegen auch in Verbindung mit Botschaften, die durch die Spirits reinkommen und durch Botschaften, die durch die Tiere reinkommen. Also das ist ja, der Weg kann ja offen sein, der Kanal kann ja offen sein nach oben. Aber ich gehe nach unten, quasi. Dahin an die Wurzel. So, ich gehe in die Tiefe. Und dann ist es für mich irgendwie teilweise so, dass es mir schon hilft, mich mit Fragen oder so auszurichten. So, also offene Fragen helfen mir oft, gewisse Frequenzen reinzuholen. So, wie viel Frieden kann ich heute erleben? Das ist so eine schöne Frage, die ich mir gerade oft stelle. Nach dem harten Jahr ist es irgendwie für mich, diese Sehnsucht nach Frieden ist groß. Wie viel Frieden ist gerade möglich? Wie viel Frieden kann ich jetzt noch einladen in mein Leben, noch zulassen? Und da merke ich, mit Fragen zu arbeiten und damit verbunden mit Frequenzen, das öffnet wie mein Kanal dafür, dass das fließen kann. Und es ist auch wie so eine Frage ja auch an die Seele. Und die führt mich dann. Also das ist sowas, was ich gerade sehr gerne mache und wo ich das Gefühl habe, das kann man auch gut spielerisch beim Autofahren oder sowas machen. So. Und je nachdem mag ich es auch mal zwischendurch in eine Frequenzheilung zu gehen, Energiearbeit, solche Sachen. Und gleichzeitig merke ich, ist es für mich gerade eigentlich mehr dran, wirklich eben im Körper zu sein und im Körper, also diesen lebendigen Körper zu spüren, zu tanzen. Ja, zum Beispiel deinen tollen Seelenlauf, den ich von dir lerne, zu machen, oder eben andere Aufstellungsarbeiten, Embodiment-Techniken, die ich kenne, somatische Praxis, wo ich mit dem Nervensystem im Körper arbeite. Aber das nie, für mich ist diese verkörperte Spiritualität, bedeutet halt, dass ich immer angebunden bin. Also ich höre immer meiner Intuition zu, ich höre immer den Spirits zu, die da sind. Und diese Anbindung ist für mich eigentlich fast immer da. So. Und ja, wenn ich mit den Tieren im Wald bin, dann ist es schon mal so, dass ich mit den Hunden das schaffe, auch einfach nur rein telepathisch mit denen zu sprechen und sie zu bitten, auf mich zu warten oder so. Das klappt nicht jeden Tag, aber manchmal klappt's. Und das ist für mich auch diese verkörperte, geerdete Spiritualität, wo ich halt diese Fähigkeiten, die ich habe, ganz alltäglich nutze. Und ich sage deswegen auch so gerne, ich mache keine Tierkommunikation auf dem Meditationskissen, so, sondern im Alltag, im Leben. Gelebte Tierkommunikation, wo wir,
So viel leichter dadurch, ne?
ja, und wo wir wirklich, ja, wo wir auch diesen Fähigkeiten vertrauen, dass die da sind, auch wenn wir nicht in meditativen Zuständen sind. Also auch wenn ich, keine Ahnung, mit dem Pferd am Stall bin, dass ich dann trotzdem mit dem ein tiefes Gespräch haben kann oder ihn auf irgendwas vorbereiten kann oder beim Hufe machen, dass ich jetzt, wenn ich den Huf mache, dass ich von ihm dann empfange, wo ich was wie machen darf. Und darauf zu vertrauen, das ist für mich, glaube ich, aktuell so, wie ich das definieren würde. Und da sehr achtsam mit zu sein, eben sich nicht darin zu verlieren, irgendwie ständig, ja, sich mit irgendwelchen Energiearbeitstechniken, Frequenzheilungen, ja, rauszubeamen irgendwo auch, ne?
Ja, und ich habe auch für mich festgestellt, je geerdeter ich bin oder verkörperter ich bin, desto besser bin ich auch nach oben verbunden, ganz automatisch.
Ja.
Also ich hatte wirklich so die Anfangszeit, irgendwie so 2019 ungefähr, da habe ich so mit Theta Healing angefangen. Und da macht man immer so eine Meditation mit, dass man sich vorstellt, wie Lichtwurzeln aus den Fußsohlen in die Erde wachsen. Und mein Unterbewusstsein hat es nicht zugelassen, dass diese Wurzeln wachsen. Es hat mir innere Bilder geschickt von Scheren und Messern, wie diese Wurzeln wieder abgekappt wurden, weil wirklich ein Anteil hier überhaupt nicht auf der Erde sein wollte, überhaupt nicht im Körper sein wollte. Aus Gründen. Und ich konnte diesen Anteil sehr gut nachvollziehen. Und dann gab es auch irgendwann so eine Phase. Also es ging von Meditation zu Meditation besser. Ich habe es vor allen Dingen, bis ich erst mal verstanden habe, was das bedeutet, diese inneren Bilder. Und irgendwann dachte ich, oh ja, jetzt kann ich es ja so ein bisschen, und habe diese Vormeditation, diese Erdungsmeditation, bevor ich mich mit der Schöpfungsebene so bewusst verbinde, habe ich dann irgendwie so geskippt und dachte, oh ja, läuft schon irgendwie. Und ich hatte so eine krasse Erfahrung gemacht, dass ich richtig, es fühlte sich so, als würde ich rausgerissen werden
Oh.
aus dieser Erdung, und habe bestimmt ein Dreivierteljahr kein Theta Healing mehr gemacht, weil mich das so, es war auch da ein ganz tolles, ich habe so viele, also dieses, Es gibt so viele Lernfelder und da hatte ich dann eben auch mal durch Schmerz gelernt, wie wichtig Erdung ist.
Wow, danke fürs
Und
Teilen.
ja, gerne. Und es ist jetzt ja eben auch schon ein bisschen länger her und es ist aber einfach so ein sehr bleibendes Erlebnis, dass und mittlerweile liebe ich Erdungs, also einfach dieses Bewusstsein für Erdung, selbst wenn es nur eine Minute ist oder so, denn einfach, ich neige einfach von meiner Persönlichkeit dazu, so ein bisschen träumerisch zu sein, zwischen den Welten zu, also einfach auch im meditativen Zustand oder auch in der Arbeit. Ich meine, es gibt einfach so viele Ebenen, die Einfluss auf uns haben, wie einfach vergangene Leben, also die karmischen Verbindungen oder auch das Familiensystem und sowas. Und deswegen fühlt sich das dann oft so an, in irgendwelchen Welten dann mit dem Bewusstsein zu wandeln. Und wenn ich da nicht geerdet wäre, dann würde ich das alles gar nicht hinbekommen.
Ja,
Dann
ich glaube das auch.
würde so ein Lost-Gefühl kommen.
Total.
Und ja, deswegen liebe ich dieses Bewusstsein auf diese, ja, auf Verkörperung.
Total. Und auch da ja eben, wie du das sagst, ne, also wir können, wir haben diese Fähigkeit, ja, wahrzunehmen, wo auch was herkommt. Also eben zum Beispiel, ja, Bilder zu sehen von anderen Leben oder sowas. Aber dann, damit eben wieder in den Körper zu gehen. Auch das, ne? Also da dann nicht, sich darin auch nicht darin zu verlieren. Auch das ist ja irgendwie für
Oder
mich
das als
geerdete
Entschuldigung zu nehmen
Spiritualität.
oder sowas,
Genau.
was passiert
Genau.
ist. Deswegen kann ich das jetzt nicht.
Genau. Sondern da dann wirklich wieder in den Körper zu gehen und ja, meinetwegen irgendwie auf welche Weise auch immer da was zu lösen, aber dann wieder im Hier und Jetzt zu sein, das Leben zu leben und sich nicht darin zu verlieren. Und auch da kommt mir noch mal so dieses, das ist, glaube ich, das, was für mich diese Nervensystemmagie so ausgemacht hat, dass ich realisiert habe, dieser ventrale Zustand, den es da gibt, das ist eigentlich, also das ist eigentlich unsere Seele.
Du meinst jetzt, ne, den, also einfach so für die Zuhörer, so den Vagusnerv, ne, den ventralen Vagus, oder?
Ja, der ventrale Nervensystemzustand, wo wir,
Ja.
wo der Vagusnerv an ist, wo wir uns sicher fühlen, wo wir uns verbunden fühlen, wo wir im Frieden sind, wo Stille möglich ist, wo Spaß und Spiel möglich ist, wo Lebendigkeit möglich ist. Das ist im Endeffekt der Zustand, wo wir alle hinwollen. Und das ist im Endeffekt, ist mir immer bewusster geworden, auch unsere Seele, unsere Essenz, die da verankert ist. Und wo wir dann in dem Moment, wo wir mit dem Nervensystem arbeiten und uns quasi unterstützen, oder auf welchem Wege auch immer, uns unterstützen, in diesen Zustand reinzukommen, dann aktivieren wir gleichzeitig die Seele und verkörpern unsere Seele tiefer. Und das ist diese Verbindung, die ich da immer mehr gefühlt habe. Und ja, wo ich deswegen sage, verkörperte Spiritualität kann auch funktionieren, ohne dass man es so nennt. Also auch jemand, der vielleicht einfach nur mit dem Nervensystem arbeitet, kann von dem, wie ich es fühle, trotzdem in irgendeiner Form spirituell sein, weil er halt diese Seelenkraft, die halt in diesem Zustand liegt, da einen Zugang zu findet. So, seinen ganz eigenen. Der ist dann vielleicht, ne, nicht jeder hat ja unbedingt diese Anbindung nach oben. Oder nicht jeder kann irgendwie mal eben nebenbei ein anderes Leben sehen. Ja, kann nicht jeder. Aber das muss ja auch nicht jeder. Das ist, glaube ich, sowas noch, was für mich da so da ist, diese verkörperte, geerdete Spiritualität, schließt für mich wirklich immer eigentlich das Nervensystem mit ein.
Das ist richtig schön gesagt. So hatte ich es nämlich auch noch nicht gesehen und es macht so Sinn, ne? Also dieses in die Entspannung finden, dann kommen die Seelenimpulse einfach klarer durch, je leiser
Ja.
oder je besser es für uns funktioniert, leise zu werden und uns nach innen zu richten. Und dieses letztendlich sucht der Mensch ja so oft nach Orientierung und so war es ja auch bei mir.
Ja.
Ich habe mich mit dem Leid von meinen Freunden irgendwie mit identifiziert und konnte mich da, ich konnte durch die Empathie, durch diese Überempathie mich total gut in andere, also in wirklich einfach liebe Menschen in meinem Umfeld hineintun, mitleiden, also wirklich mit richtig tiefen Mitleiden. Und das war so eine tolle Ablenkung.
Ja, das auch.
dann wieder nicht mit mir selbst beschäftigen musste. Also, ne,
Ja.
das ist
Da
auch
sind
schon.
wir wieder bei dem auch, was mir noch kommt. Der ventrale Zustand ist ja auch definiert durch Präsenz.
Ja, genau,
Wenn wir sind dann
Präsenz.
präsent, wir sind im Hier und Jetzt.
Jung, ja.
Und das ist was, wo ich auch in der Spiritualität, ob es ein Eckhart Tolle ist oder andere Lehrer, also jeder Mögliche sagt dir in dem Hier und Jetzt. Also das ist alles, was zählt. Du musst ins Hier und Jetzt kommen. Und das ist was, das habe ich irgendwann so wie so gecheckt, dass es wie so ein Schnittpunkt ist. Eigentlich wollen alle uns ins Hier und Jetzt bringen, egal ob Traumaarbeit, Nervensystemarbeit, Eckhart Tolle, wer auch immer.
So ein
So.
Portal irgendwie.
Ja, und es ist einfach das, wo die Seele, ja, wo die Seele zu uns sprechen kann, wo wir uns erfüllt fühlen, wo wir das Leben als Mensch lebendig leben können.
Ja.
Das ist so was.
Und diese, also vor allen Dingen diese, sich zu trauen, also durch Trauma ist es eben nicht unbedingt so extrem leicht gemacht, den Blick nach innen richten zu können.
Ja.
Und genau, deswegen hatte ich damals also einfach persönlich immer nach außen gesucht. Dann waren es eben Freunde, Bekannte, wo irgendwas schief läuft, wo man sich dann ablenken kann, oder Arbeit kann man sich auch super mit ablenken. Und Spiritualität, also nach oben gerichtet, kann man sich auch super von ablenken, wo man herkommt, was so die Seelenherkunft ist. Und das ist ja auch alles total schön, das zu wissen. Aber es ist, glaube ich, nicht notwendig.
Ja, total. Also
Also
da
nicht
merke
unbedingt.
ich,
Also
ja,
nicht
ja.
als Ablenkung, also ich habe nur, also ich möchte nur darauf hinaus, das jetzt aus Ablenkung zu machen. Weil ich glaube, es steckt alles in einem, wenn man den Mut hat, sich selbst immer mehr zu begegnen.
Ja, und ich glaube da wirklich so, also es gab für mich auch eine Zeit, wo ich irgendwie total fasziniert von diesem Starseed-Thema war oder solche Sachen, ne? Also, und das ist ja auch ein tolles Thema, aber eben, wie du sagst, das ist eigentlich ja wenig relevant, sage ich mal, für uns
Ja.
jetzt hier so. Also wir sind ja nun mal hier inkarniert als Mensch auf der Erde, weil wir Mensch sein wollen. Und diese Vergangenheit oder irgendwelche anderen Einflüsse, wie auch, also nicht Vergangenheit als Mensch, die beeinflusst uns sehr, aber diese, ich sag mal, die seelischen Wege, wie dieses Thema Starseed,
Ja.
von welchem Stern kommst du so ungefähr, diese Frage steckt ja dahinter.
Mir kommt gerade auch Anhaftung. Also dieses, ich hatte das auch, dass ich so lange da an diesen ganzen unterschiedlichen Leckerlis angehaftet bin. Ich nutze dies, also die Energien der Stars, jetzt nutze ich auch mit, so wie mit den Engeln in den Healings. Aber es ist so viel befreiter, wenn man diese Anhaftung davon loslässt. Und gleichzeitig misse ich auch nicht unbedingt die Erfahrung, als es so war. Also ich weiß nicht, ob es da so ein richtig oder falsch gibt, nur irgendwann davon loslassen.
Ja,
Ich glaube,
aber
das
wir
ist sehr
erkennen,
heilsam.
wir dürfen halt wieder eben immer wieder Verantwortung übernehmen und erkennen, wo wir gerade irgendwas vermeiden. Und das ist ja nun mal einfach auch wieder was. Dann vermeiden wir es irgendwie, das Menschsein. Das wird dann vermieden, weil wir irgendwie uns da so nach oben orientieren. Oder genauso hatte ich eine Zeit lang auch manchmal Klienten, die von mir wollten, dass ich irgendwie in der Akasha lese, ob sie noch mal ein Kind kriegen und so weiter. Also oder also so große Lebensfragen, wo ich merke, das ist, da wird die Spiritualität wie dann nicht unbedingt wie eine Vermeidung von dieser Unsicherheit, die nun mal mit dem Leben einhergeht. Ne? Also wie so eine Schutzstrategie da auch wieder, wie so eine
Ja,
Kontrollinstanz
genau,
eigentlich.
da ist es ja wirklich so eine Seite in einem, so ein Anteil, der die Kontrolle irgendwie, so ein Gefühl von Kontrolle sich dadurch ja, holen möchte.
Ja, und da merke ich zum Beispiel auch inzwischen einen richtig großen Widerstand und mache sowas auch nicht mehr, dass ich da irgendwie.
Und du fragst dann wahrscheinlich auch so, ja, also so dieses, ja, warum möchtest du das denn eigentlich wissen? Also
Genau.
ich verstehe den, ja, ich verstehe den Sinn dahinter tatsächlich auch gar nicht mehr.
Also ich kann das schon nachfühlen, dass man irgendwie dieses Bedürfnis nach Kontrolle hat, weil es ja nun mal Sicherheit schenkt. Und wenn man irgendwie, ich weiß nicht mehr, bei der Frau mit dieser Frage nach dem, nach der Schwangerschaft, gab es da schon auch Gründe für, warum ich nachvollziehen konnte, warum sie diese Frage gerade so bewegt. Aber ich merke einfach, dass das dass es ein Weg ist, wo wir die Spiritualität dann nutzen, weil wir Angst vor der Le vom Leben haben, vor dieser Ungewissheit. Und
Ja, bin ich
das
jetzt
ist
auf dem
einfach
richtigen
nicht der
Weg, ne?
Weg.
Kann ich jetzt so, lohnt es sich, diesen Weg irgendwie weiterzugehen?
Ja.
Also kenne ich auch von mir, dass ich mir
Ja.
dann gerne irgendwie nochmal so eine Rückmeldung aus der geistigen Welt holen wollen
Ja.
würde. Dabei, also diese Angst, auch was Falsches zu entscheiden,
Ja.
diese Angst, was falsch zu machen, dabei gibt es in meiner Wahrnehmung kein Falsch. Also es sind halt alles irgendwie Erfahrungen und die sind wichtig und die machen ja
Die machen
unser.
weise.
Die machen weise, genau, das ist schön gesagt. Die machen uns bunt und ja.
Ja, total. Total. Und ja, ich glaube, das ist irgendwie ein richtig rundes Thema so langsam. Ich weiß nicht, ob du da noch was zu ergänzen magst. Ich bin gerade am
Nee,
Hinfühlen.
es fühlt sich nach einem richtig schönen Abschluss an, muss ich sagen.
Ja, also im Endeffekt glaube ich, das, wo wir ja sehr übereinstimmen, ist die geerdete Spiritualität. Ja, basiert einfach darauf, dass wir im Hier und Jetzt landen, im Körper präsent sind.
Ja,
Und dass
präsent.
das Leben lieben. Leben lieben vielleicht auch, aber Leben leben.
Ja, und vor allen Dingen das, was du gesagt hast, das findet sich hier überall wieder, auch im Zen-Buddhismus.
Ja.
Und das ist nur, dass es manchmal irgendwie einfach anders genannt wird,
Ja.
aber der Zustand ist dann immer wieder der gleiche.
Ja, und der wird
Das ist
überall
schön.
angestrebt, ne?
Ja.
Und
Ach, Johanna,
ja.
was für ein schöner Austausch. Ich danke dir sehr.
Ja, ich danke dir, dass du dich hier bereitgestellt hast. Und
Zum Schluss ging es auch mit der Nervosität, ne? Wenn man sich so ein bisschen eingesattelt hat.
ja, die ist dann ja recht schnell futsch. Und jetzt zum Abschluss, wenn jemand dich irgendwie mit dir arbeiten möchte, wie finden die Menschen dich?
Oh, die finden mich im Internet. Oh, da habe ich eine Webseite, die heißt www.johannaberuth.de. Ich buchstabiere das lieber nicht. Also man kann.
Ich tipp's ja, also steht ja
Oder auf,
unten drin.
ja, das ist lieb. Ja, oder auf Instagram, die Seelenhebamme.
Ja.
Da findet man so ein bisschen was von meiner Arbeit. Das ist noch ein überschaubarer Kanal, den ich da jetzt neu geöffnet habe. Also auch echt so das alte Jahr, da war noch vieles neu. Bei den vorigen Kanal, den habe ich jetzt komplett gelöscht. Und genau, man kann zum Beispiel auch vielleicht, wenn hier jemand das gerade hört, der auch ein Tierthema hat im März, am 7. und 8. März, da mache ich nämlich ein Seelenlaufseminar für Tiermenschen, wo es genau darum geht, die Beziehung einmal da ja Licht reinzubringen, was da vielleicht auch für Seelenverstrickungen oder Seelendynamiken sind, was das Tier einem aufzeigen möchte mit vielleicht Erkrankung. Und das kann da auf jeden Fall sehr heilsam sein.
Wie schön. Also, vielen lieben Dank alle zu Johanna. Und ja, ich bin da auch sehr begeistert von dieser Methode mit dem Seelenlauf. Von daher, wärmste Empfehlung.
Dankeschön. Ja, ist
Und
ja auch so eine dolle Verkörperung, ne? Also echt
genau.
Körperarbeit.
Also da merke ich auch, dass es wirklich eine ganz tolle Ergänzung auch für die Arbeit ist. So mit sich selbst, aber auch mit
Voll.
anderen.
Und so, also es ist so leicht zu erlernen, das mag ich ganz gerne, dass man da
Genau.
echt so ein Stück weit so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit hat,
Ja,
nicht
genau.
dadurch.
Also da, das kann ich nur empfehlen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.